Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 19. Juli. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Erstes Buch Chronik, Kapitel 29, Vers 1 bis zweites Buch Chronik, Kapitel 1, Vers 17. Spenden für den Bau des Tempels. Dann wandte sich König David an die ganze Versammlung und sagte: Mein Sohn Salomo, der Einzige, den der Herr für dieses Werk erwählt hat, ist noch jung und unerfahren und die Aufgabe, die er lösen muss, ist groß. Das Bauwerk, das er errichten soll, ist ja nicht für einen Menschen bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Darum habe ich meine ganze Kraft eingesetzt, um für das Haus meines Gottes große Mengen Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz zu beschaffen. Sie sind für die Geräte, die hergestellt werden müssen, ebenso Edelsteine, Halbedelsteine und andere wertvolle Steine in verschiedenen Farben, sowie große Mengen von weißem Marmor. Weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, spende ich darüber hinaus aus meinem eigenen Besitz noch 3000 Zentner reines Gold aus Ophir und 7000 Zentner reines Silber. Mit einem Teil davon sollen die Innenwände verkleidet werden. Das Übrige ist für die goldenen und silbernen Gegenstände und alle sonstigen Arbeiten der Künstler bestimmt. Und nun frage ich euch, wer ist bereit, dem Herrn heute eine Gabe zu bringen? Da bewiesen die Sippenoberhäupter, die Oberhäupter der Stämme, die Obersten und Hauptleute und die Beamten des Königs ihre Opferbereitschaft und spendeten für den Tempelbau 5000 Zentner Gold, dazu 10.000 Goldmünzen, 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Bronze und 100.000 Zentner Eisen. Wer Edelsteine besaß, stiftete sie für den Tempelschatz, der von Jehiel, einem Nachkommen Gershons, verwaltet wurde. Das ganze Volk freute sich über die Opferbereitschaft, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich sehr darüber. Davids Dankgebet. Darauf pries David vor der ganzen Versammlung den Herrn und betete: Gepriesen seist du, Herr, du Gott unseres Stammvaters Israel, von Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft. Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre und Hoheit und Pracht. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft. Du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Du teilst Reichtum und Ansehen aus und gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und mächtig machen willst. Du bist der Herr über alles. Darum wollen wir dir, unserem Gott, danken und deinen herrlichen Namen rühmen. Ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen. Alles kommt von dir. Auch diese Gaben haben wir erst von dir empfangen. Es geht uns nicht anders als allen unseren Vorfahren. Wir wohnen nur wie Gäste oder Fremde in diesem Land, das du uns gegeben hast, denn unser Leben auf der Erde ist vergänglich wie ein Schatten, ohne Hoffnung auf Dauer. Herr, unser Gott, der ganze Reichtum, den wir jetzt zusammengebracht haben, um für dich, für deinen heiligen Namen ein Haus zu bauen, kommt aus deiner Hand und darum gehört auch alles dir. Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen ins Herz siehst und du freust dich, wenn sie aufrichtig sind. Ich habe dies alles mit aufrichtigem Herzen gegeben und habe voller Freude gesehen, welche Opferbereitschaft auch dein Volk hier bewiesen hat. Herr, du Gott unserer Vorfahren, Abraham, Isaak und Israel, erhalte deinem Volk für immer diese Gesinnung, dass es von Herzen dir zugewandt bleibt. Hilf auch meinem Sohn Salomo, dass er mit ungeteiltem Herzen deine Gebote, Weisungen und Vorschriften befolgt und alles tut, um den Tempelbau auszuführen, den ich vorbereitet habe. Dann forderte David die ganze Versammlung auf: Preist den Herrn, euren Gott. Da priesen alle den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren. Vor dem Herrn und dem König warfen sie sich auf die Knie und beugten sich mit der Stirn zur Erde nieder. Am nächsten Tag brachten sie dem Herrn Opfer. Sie schlachteten 1000 Stiere, 1000 Schafböcke und 1000 Lämmer als Brandopfer. Dazu kamen die vorgeschriebenen Trankopfer und eine große Menge von Mahlopfern für das ganze versammelte Volk. Sie aßen und tranken in Gegenwart des Herrn und freuten sich sehr an diesem Tag. Zum zweiten Mal riefen sie Salomo zum König aus und salbten ihn, damit er nun im Auftrag des Herrn das Volk regierte. Zadok aber salbten sie zum Priester. Dann bestieg Salomo anstelle seines Vaters David den Thron des Herrn, und er wurde von ganz Israel als König anerkannt. Alle führenden Männer des Volkes, die hervorragenden Krieger und auch die anderen Söhne Davids unterwarfen sich ihm. Der Herr ließ Salomo vor den Augen von ganz Israel sehr mächtig werden und machte ihn zu einem so bedeutenden König, dass er seine Vorgänger an Glanz weit übertraf. Zusammenfassung der Regierung Davids. David, der Sohn von Isai, war König von ganz Israel. Er regierte 40 Jahre lang, davon 7 in Hebron und 33 in Jerusalem. Er starb in hohem Alter, gesättigt von einem langen Leben, von Reichtum und Ehre. Sein Sohn Salomo wurde sein Nachfolger. Alles, was es sonst noch über Davids Regierungszeit zu sagen gibt, das ist nachzulesen in den Berichten des Sehers Samuel, des Propheten Nathan und des Sehers Gad. Sie schildern seine ganze Regierungstätigkeit und seine Siege, überhaupt alles, was er selbst und Israel und die anderen Königreiche damals erlebt haben. Salomos Bitte um Weisheit. Salomo, der Sohn Davids, festigte seine Königsherrschaft. Der Herr, sein Gott, stand ihm bei und ließ ihn sehr mächtig werden. Eines Tages rief Salomo die Vertreter von ganz Israel nach Jerusalem zusammen. Die Truppenführer, die Richter, die Führer der Stämme und die Sippenoberhäupter. Mit der ganzen Versammlung ging er zur Opferstätte in Gibeon. Dort stand noch das heilige Zelt, das Mose, der Diener und Bevollmächtigte Gottes, in der Wüste herstellen ließ. Für die Bundeslade hatte David in Jerusalem ein Zelt aufschlagen lassen und sie von Kirjat Jearim herbeigeholt. Bei der Wohnung des Herrn in Gibeon stand auch der bronzene Altar, den Bezalel, der Sohn von Uri und Enkel von Hur, gemacht hatte. Dorthin begab sich nun Salomo mit allen Versammelten und opferte dem Herrn auf dem Altar vor dem heiligen Zelt 1000 Tiere als Brandopfer. In der folgenden Nacht erschien ihm Gott und sagte zu ihm: Wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Salomo sagte zu Gott: Du hast meinem Vater David sehr viel Güte erwiesen und mich hast du nun an seiner Stelle als König eingesetzt. Herr, mein Gott, lass doch jetzt die Zusage, die du meinem Vater gegeben hast, in Erfüllung gehen. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie die Staubkörner auf der Erde. Darum schenke mir Weisheit und Verständnis, dass ich mit deinem Volk richtig umgehe. Wie könnte ich denn sonst dieses große Volk regieren? Da sagte Gott zu Salomo: Du hättest dir auch Reichtum, Schätze oder Ansehen wünschen können, den Tod deiner Feinde oder langes Leben für dich. Stattdessen hast du mich um Weisheit gebeten, damit du mein Volk, über das ich dich als König eingesetzt habe, regieren kannst. Weil dir das am Herzen liegt, will ich dir Weisheit und Verständnis schenken. Aber ich gebe dir dazu auch so viel an Reichtum, Schätzen und Ansehen, wie noch kein König vor dir besessen hat und auch nach dir keiner haben wird. Danach kehrte Salomo vom heiligen Zelt an der Opferstätte in Gibeon wieder nach Jerusalem zurück, um von dort aus über Israel zu regieren. Salomos Macht und Reichtum. Salomo legte sich eine große Zahl von Streitwagen mit den dazugehörigen Besatzungen an. Er hatte 1400 Wagen und 12.000 Wagenkämpfer. Ein Teil von ihnen war in Jerusalem stationiert, die übrigen waren in den Städten untergebracht, die er dafür ausgebaut hatte. Unter Salomos Regierung war in Jerusalem Silber und Gold so gewöhnlich wie Steine und Zedernholz wie das Holz der Maulbeerfeigenbäume im Hügelland von Juda. Seine Pferde ließ Salomo aus Ägypten, und zwar aus Koa, einführen. Seine Händler kauften sie dort auf. Auch Streitwagen wurden aus Ägypten eingeführt. Ein Streitwagen kostete 600 Silberstücke, ein Pferd 150 Silberstücke. Die Händler Salomos belieferten auch die Könige der Hethiter und Syrer mit Pferden und Streitwagen. Römer Kapitel 5. Gottes Liebe als Grund unserer Hoffnung. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir, ja noch mehr. Wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Christus überwindet die Sünde Adams und ihre Folgen. Deshalb gilt: Wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch die Überwindung der Sünde. Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich, und alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigten. Die Sünde war schon in der Welt, bevor das Gesetz durch Mose verkündet wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird Sünde nicht als Übertretung angerechnet. Trotzdem herrschte der Tod schon in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen einen ausdrücklichen Befehl Gottes verstoßen hatten. Mit seinem Ungehorsam ist Adam das genaue Gegenbild zu dem anderen, der kommen sollte. Doch die rettende Gnade ist nicht einfach das Gegenstück der begangenen Sünde. Die Verfehlung des einen Menschen hat allen übrigen den Tod gebracht. Das wird mehr als aufgewogen durch die Gnade Gottes und das Geschenk, das allen durch die Liebestat des einen Menschen Jesus Christus zuteil wird. Dieses Gnadengeschenk und das Gericht über die Schuld des einen sind überhaupt nicht vergleichbar. Das Gericht hat es mit der Verfehlung eines Einzigen zu tun und führt zur Verurteilung. Die Gnade hat es mit einer Unzahl von Verfehlungen zu tun und führt zur Gerechtsprechung. Durch die Verfehlung des einen kam, dieses einen wegen, der Tod zur Herrschaft über die Menschen. Umso mehr werden durch den einen Jesus Christus alle, die im ewigen Leben zur Herrschaft gelangen, die die überreiche Gnade Gottes und das Geschenk der Gerechtsprechung empfangen. Also, durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle verurteilt wurden. Ebenso bewirkt die Gehorsamstat des einen, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Weil ein einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern geworden. Ebenso werden alle vor Gott zu Gerechten, weil der eine gehorsam war. Das Gesetz ist nachträglich hinzugekommen, damit die Macht der Sünde sich in Gesetzesübertretungen entfalten sollte. Wo aber die Sünde ihr volles Maß erreicht hatte, da wuchs die Gnade über alles Maß hinaus. Wie die Sünde ihre Macht ausübte, indem sie den Tod brachte, so wird die Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben führt. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Psalm 15. Gottes Bedingungen. Ein Lied Davids. Herr, wer darf in deinen Tempel kommen? Wen lässt du weilen auf dem heiligen Berg? Nur Menschen, die in allem dem Herrn gehorchen und jederzeit das Rechte tun. Sie denken und reden nur die Wahrheit. Sie machen niemand bei anderen schlecht, tun nichts, was ihren Freunden schadet und bringen ihre Nachbarn nicht in Verruf. Sie verachten die, die Gott verworfen hat, und ehren alle, die den Herrn ernst nehmen. Sie tun, was sie geschworen haben, selbst dann, wenn es ihnen Nachteil bringt. Für ausgeliehenes Geld verlangen sie keine Zinsen. Sie lassen sich nicht durch Bestechung dazu bewegen, Unschuldige anzuklagen oder zu verurteilen. Ein Mensch, der sich daran hält, steht für immer auf sicherem Grund. Sprüche, Kapitel 19, die Verse 18 und 19. Erzieh deine Kinder mit Strenge, dann kannst du Hoffnung für sie haben. Lass sie nicht in ihr Verderben laufen. Wer im Jähzorn handelt, soll dafür Strafe zahlen. Wenn du sie ihm erlässt, wird es nur noch schlimmer mit ihm. Soweit die Bibellese für heute und die Losung steht in Psalm 74, Vers 2. Gott, gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast. Und aus Matthäus, Kapitel 18, Vers 20 dazu, Jesus spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.